Deine Mutterbox. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 005 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir im Kampf gegen das Böse vereint. Er schreibt und spricht über Filme und findet, über Geschmack lässt sich streiten. Lukas Bawenschik.
Hallo.
Er ist ein guter Freund und Blogger, Sascha Brittner.
Hallo.
Und wieder zurück aus der Krankenpause. Sie ist wie die neue Chipsorte im Regal. Erst so, bar, was soll das sein? Und dann so, ach ja, ist ganz okay. Michaela Satori.
Hallo.
Unsere Themen heute. Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. Der neue Jugendroman von John Green. Justice League, der jüngste Superhelden-Krach-Bumm aus dem Hause DC. Und unsere Gedanken zu den Reaktionen auf die Skandale rund um sexuellen Missbrauch und sexuelle Belästigung in Hollywood und anderswo. Außerdem wieder persönliche Empfehlungen von jedem von uns. Michaela, du musstest die letzte Sendung leider aussetzen. Hast du Lust, so im ganz schnellen Verfahren nochmal deine Meinung zu den Themen der letzten Sendung nachzureichen?
Ja, ich versuch's so schnell wie möglich. Ich habe mich vorbereitet und werde das jetzt runterrattern. So, ich fange an mit Good Time. Good Time fand ich fantastisch. Die ersten 5 Minuten von Good Time haben mich so gepackt, ich habe sofort angefangen zu heulen. Es war echt unfassbar. Den Film fand ich insgesamt sehr einnehmend. Also ich habe die Figur von Pattinson verachtet, aber trotzdem fieberte ich mit ihm mit, weil ich eigentlich auch nur wollte, dass sein Bruder ein gutes Leben hat und wieder da rauskommt. Und wenn das jetzt so naiv klingt, dann meine ich das auch so, denn gerade weil der Film mich so eingesogen hat und ich da einfach nur drin war, ich fand den Film auch gerade deswegen auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das hattet ihr auch gesagt zum Teil. Aber ja, meiner Meinung nach dürfen Filme das ja sein. Ich hätte mir aber auch mehr Screentime von dem Bruder gewünscht, der halt innerhalb der ersten 15 Minuten erstmal vom Screen verbannt wurde und wir nur noch Robert Pattinson beobachtet haben, der seine Sache ja gut macht, aber ich hätte mich auch gern auf einen 80-minütigen Heulkrampf eingelassen. So, dann Handmaid's Tale, meiner Meinung nach eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Dieses Spielen mit einer dystopischen nahen Zukunft, die sich aus verschiedenen wahren Schnipseln der Vergangenheit zusammensetzt, collagenartig, wie Lukas es auch beschrieben hat. Die Serie wirkt insgesamt sehr dicht und man fröstelt fast schon ein bisschen mit dem kaltblauen Color Grading. Ich finde auch keine der Figuren wirklich flach gezeichnet. Man verbindet mit jeder Figur ein Gefühl, sei es Mitleid, sowohl mit den bösen, sage ich mal, als auch mit den guten Figuren, um es mal simpel zu kategorisieren. Oder man empfindet Verachtung, Freude, Verzweiflung. Ja, ich finde sie sehr, sehr gut und meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Serie für unsere Zeit. Und im Gegensatz zu euch oder zu einigen von euch fand ich die Musikwahl immer fantastisch. Ja, zu Binge-Watching. Also ich habe per se nichts gegen Binge-Watching, weil ich ein willenloses Tier ohne Disziplin bin. Und es gibt ja sogar Serien, die meiner Meinung nach so konzipiert sind oder so gedacht werden in der Vermarktung, wie zum Beispiel Stranger Things Staffel 2, wo es einfach so zum guten Ton gehörte, nicht 3 Tage nach Veröffentlichung über Folge 1 zu sprechen, sondern direkt über die komplette Staffel. Und das will ich jetzt nicht gutheißen, aber ich sehe es einfach als Phänomen unserer Zeit. Und ich habe früher zum Beispiel auch sehr viele Animes geschaut und das hat man auch einfach so weggesnackt, weggeballert. Und ich habe für mich einen Umgang mit Serien gefunden, der in verschiedene Kategorien aufgeteilt ist. Also es gibt Serien, die schaue ich nur nebenbei, es gibt Serien, die binge ich hintereinander weg und es gibt Serien, die fange ich an und schaue ich nie wieder, weil sie mich weder zum Bingen noch zum Nebenbei-Snacken bewegt haben. Ja, ich bin also für Exzess. Ich finde es spießig beziehungsweise auch ein bisschen kleinbürgerlich, wie Alex es, glaube ich, auch gesagt hatte, wenn man Zeit hat, sich bewusst so zurückzuhalten, als würde man gerade irgendwas öffentlich-rechtliches schauen, wo nach einer Folge Schluss ist und es in einer Woche weitergeht und man ganz gespannt ist und man dann so tut, als hätte man sein Leben ja komplett im Griff. So, hey, Erna, wollen wir noch eine Runde Mau Mau spielen nach dieser fantastischen Folge Handmaid's Tale? Na klar, ja, man, lass mal nicht die nächste geile Folge reinballern. Ja, ich glaube, ich habe meinen Punkt rübergebracht. Wie gesagt, wer bingen will, soll ordentlich reinbingen.
Gut. Wunderbar. Finde ich toll. Dann danke ich dir für diese Zusammenfassung vom letzten Mal. Dann gehen wir jetzt zu den neuen Themen über. Turtles All the Way Down heißt John Greens neuer Roman im Original. Dahinter verbirgt sich das Bild einer Wirkungskette, die kein Ende nimmt. Und ja, es ist eine Kette von fiesen Gedanken, die die Protagonistin Asa quält. Insofern ist der deutsche Titel »Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken« zumindest nicht sachlich falsch. Asa, die ansonsten eine ganz normale 16-Jährige ist, kämpft mit ständigen Angstzuständen. Auch in ihrer Freundschaft mit ihrer besten Freundin Daisy und ihrer frisch aufblühenden Beziehung mit dem Milliardärssohn Davis, dessen Vater spurlos verschwunden ist. John Green ist mit dem Buch »Das Schicksal ist ein mieser Verräter«, im Englischen »The Fault in Our Stars«, weltberühmt geworden und auch darin ging es schon um eine Krankheit. Michaela, hat dir »Turtles All the Way Down« so gut gefallen wie die Vorgänger?
Ja, also ich hatte in der Vorbesprechung schon gesagt, dass mir John Greens Bücher, dass ich sie gut finde auf eine andere Art und Weise, wie ich andere Bücher, die zum Beispiel meine Lieblingsbücher sind, gut finde. Früher war, also zu Teenie-Zeiten, war John Green mein Lieblingsautor. Ich habe halt viel auf Tumblr rumgehangen und dort ist eine Passage aus einem seiner früheren Bücher, Eine wie Alaska, vielfach zitiert worden, in der Menschen mit Regenarten verglichen wurden. Und ja, und das ist auch das, was Green offensichtlich am allerliebsten macht, nämlich Geisteszustände und Gefühle mit Metaphern und Vergleichen zu beschreiben. Und das darauf muss man Bock haben, weil es am Anfang etwas befremdlich wirken kann. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter viele auch die eine Zigarettenmetapher belächelt haben. Und ja, John Green hat einen sehr bewusst oder gewollt jungen Sprachstil, auch relativ einfach. Und ja, mir gefällt das ganz gut. Es ist ein bisschen plappernd, aber ich finde, man kann es gut lesen und ja.
Ja, Lukas, sag doch mal was dazu.
Ich finde es ganz interessant, dass du sofort auf diese Sprachbilder eingehst, Michaela, weil das war tatsächlich das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Sprachbilder und Metaphern nicht immer glücklich. Und das ist dann wirklich noch ein Euphemismus, weil hier ist ja wirklich fast jedes sprachliche Bild wirr und schief zusammengesetzt. Also ein begnadeter Stilistiker wird John Green wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr. Und gerade dieses sehr bemüht Jugendliche fand ich zuerst sehr anstrengend. Vor allen Dingen, weil ich hier das Gefühl habe, es geht ihnen zu keinem Zeitpunkt darum, diese Welt greifbar zu machen. Also das beschreibt man ja irgendwie in Literaturkritiken oft so, okay, es schielt schon auf die Verfilmung. Hier sind Welten, die sind leer und allgemein und an vielen Stellen sehr klischiert, weil da kann man dann ja einfach Darsteller reinsetzen und da kann man Bilder zu verfilmen und dann ist das andere auf einmal greifbar und lebendig. Aber das hier fand ich wirklich unangenehm, in der Art, wie hier wirklich nur so angerissen wird, also so ganz skizzenhaft malt man dann ein paar Striche und dann ist da auf einmal eine Millionärsvilla, die leer steht und so, aber da ist keine Beschreibung, keine Erklärung, wie diese Orte funktionieren, also bildlich wird das sprachlich hier nie. Und man könnte das jetzt natürlich erklären damit, dass wir die Welt durch die Augen einer Figur sehen, die ganz nach innen gekehrt ist, die sich, wie schon beschrieben, in diesen innerlichen Spiralen verliert, die Sklave ihrer eigenen Gedanken ist. Nur muss ich dann einfach sagen, auch diese Passagen fand ich nicht besonders interessant. Und es ist umso faszinierender, weil das ja wohl tatsächlich die Lebenserfahrung von John Green ist, der ja selber sagt, okay, er hat gekämpft mit bestimmten Formen von Zwangsstörungen und so. Aber diese Sachen lesen sich trotzdem, als hätte jemand halt irgendwie mal einen Film über OCD gesehen. Also gerade wie diese inneren Zwiegespräche mit Kursivschrift inszeniert werden, da habe ich halt gedacht, okay, das habe ich schon 100-mal genauso gelesen. Und das hat mich wirklich so irgendwie irritiert. Also hier ist jemand, der eine Geschichte erzählt, die sicher auch irgendwie persönlich ist. Sicher, er war nie ein Teenager-Mädchen mit diesen Problemen, aber er wird irgendwann ein Teenager-Junge gewesen sein mit diesen Problemen. Und dass er dafür dann keine Sprache findet, obwohl es ihm so nahe steht, das fand ich dann wirklich enttäuschend. Aber, bevor ich jetzt wirklich nur Negatives sage, im Laufe der Handlung, nach den ersten paar Kapiteln, bin ich dann auch irgendwann mit diesem Buch sehr warm geworden und da waren dann auch einige sehr nette Passagen und gerade so Zwischenmenschliches, da findet er dann doch manchmal irgendwie gerade auf so einer Handlungsebene Ideen und Szenen, die dann doch irgendwie berühren können. Also ich fand dieses Buch jetzt kein Totalausfall, aber gerade stilistisch hat es für mich große Probleme.
Das finde ich interessant, denn mir ist der Stil gar nicht so negativ aufgefallen. Ich fand nur, dass er sehr so quotable war, das ist irgendwie so das Wort, ein wunderbares nicht deutsches Wort, was mir dazu eingefallen war, also irgendwie so das ist der erste Roman, den ich von ihm gelesen habe und ich musste viel so an Nick Hornby denken und also vor allen Dingen an Nick Hornbys frühe Romane, wo ich auch so gedacht habe, so, ja, er drückt irgendwie so auf alle Knöpfe, wo man sich hinterher erzählt, ah ja, kannst du dich noch an die Stelle erinnern, wo er die und die Metapher benutzt hat und sowas. Und das fand ich auch manchmal etwas zu unangenehm. Also, dass ich mir auch gedacht habe, ist das wirklich so die Gedankenwelt von Teenagern? Funktioniert die wirklich so, dass man da schon solche weltgreifenden Metaphern sich manchmal überlegt, ob der Stil deswegen jetzt schlecht ist, das oder die Beschreibungen fehlen oder sowas? Das weiß ich jetzt nicht, ob ich da dann so weit gehen würde. Sascha, wie siehst du das denn?
Ich finde diese Metaphern gar nicht so schlimm. Ich finde eher, das ist für mich immer ein großer Reiz gewesen, dieser Roman. Ich bin ein großer Fan von ihm gewesen und mag, dass im Zentrum seines Plots immer so ein Mysterium ist. Also entweder dargestellt durch eine Figur. Ihm geht es immer darum, dass man sich nicht vollends sicher sein kann, eine andere Person wirklich zu kennen. Also diese Unsicherheit, die hat er anscheinend nie so wirklich überkommen können und die findet sich halt in seinem ganzen Werk. Und über diese Unsicherheit hat er schon immer geschrieben. In gewisser Weise schreibt er auch immer über Kontrollverlust, also entweder über Freundschaften oder Beziehungen. Und später in The Fault in Our Stars schrieb er auch dann über den Verlust der Kontrolle über den eigenen Körper oder eben das Schicksal. Und nun geht's in gewisser Weise um den Kontrollverlust des Geistes. Und dieser Plot ist schon immer ganz interessant, aber wie Michaela gesagt hat, es wird mich jetzt nie so dazu führen, dass ich sage, ah, das ist das beste Buch überhaupt oder so, obwohl ich ihn halt immer sehr, sehr gemocht habe, eben auch in jüngeren Jahren. Ich fand ihn auch sehr inspirierend, insbesondere weil er halt diese Metaphern so hatte. Ich weiß gar nicht, ob es Metaphern sind. Ich finde eher, dass er es sehr gut machen kann, dass man menschliche, nachvollziehbare Momente hat, die jeder irgendwie kennt und oder eventuell gerne hätte. Und Green findet immer so ein paar zitierbare Zeilen, um diese romantische Magie des Moments irgendwie einzufangen. Also ob es jetzt so ein ganz normaler Moment ist, wie man irgendwie am See neben jemanden liegt und dann in den Himmel schaut. Es sind Momente, die irgendwie jeder kennt oder kennen möchte. Und die sind bei ihm genau wie dieses ganz, ganz berühmte Hurricane-Zitat in Looking for Alaska, das auch Michaela bereits erwähnt hat. Das ist einfach immer... Da finde ich mich immer. Also ich finde das sehr, sehr nah, aber ich finde das immer gut. Für mich war jetzt eher die Frage, wie finde ich jetzt als jemand, der so Anfang 20 extremer Fan von Green war, mit Anfang 30 in diese Geschichte wieder hinein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir jetzt diese quirky Friends und Stereotypen so ein bisschen jetzt zu viel werden. Also diese leicht nerdige Hauptdarstellerin, die er immer hat, ne, also auch bei den Männern immer Mauerblümchen, aber irgendwie dann kurz davor in der Geschichte dann aufzublühen und nebendran gibt's so, ja, quirkige, zweidimensionale Figuren, die den irgendwie unterstützen, den Hauptcharakter, aber das führt halt auch immer nur so dazu, dass man denn das Love Interest irgendwie aufbaut und interessanter macht und das fand man, glaube ich, früher in faszinierend in dem Alter. Aber jetzt geht's mir inzwischen echt so ein bisschen zu weit. Also hat euch das irgendwie gestört?
Ja, ich find's interessant, dass du das sagst. Mir ging's nämlich genauso. Ich fand das irgendwie, man konnte das Buch so ganz gut weglesen, aber ich hatte auch am Ende so das Gefühl, es ist relativ wenig Lebensrelevanz für mich irgendwie übrig geblieben, weil genau wie du gerade gesagt hast, die Figuren mir dann doch etwas zu sehr so Stereotypen entsprachen, also mit Ausnahme vielleicht der Hauptfigur. Was ich allerdings wiederum sehr positiv fand, so zum Thema Lebensrelevanz, Erlebniswelt und so, ist, dass es, glaube ich, eins der ersten Bücher seit langem ist, die ich gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, die Benutzung von Technik, von Alltagstechnik ist realistisch. Also, dass dann einfach teilweise auch seitenweise einfach nur mal so Instant-Messenger-Dialoge wiedergegeben werden zum Beispiel und solche Geschichten, das fand ich irgendwie angenehm. Also, dass man wirklich mal merkt, da ist jemand, der sich der Art und Weise, wie wir heute Handys und so weiter benutzen und das Internet benutzen, irgendwie ist jemand, da hat dann doch den Kontakt nicht verloren. Und das habe ich halt häufig das Gefühl, dass Bücher, die stärker plotgetrieben sind, das gerne so vernachlässigen, weil das ja so Sachen sind, die so wenig erzählerisches Moment normalerweise beitragen. Aber wenn da es eh so interne Geschichten sind, also die so in Menschen ablaufen, finde ich die Art und Weise, wie jetzt hier dann im Internet recherchiert wird und eben gechattet wird und sowas, fand ich irgendwie sehr nah selbst noch an meiner eigenen Welt.
Hm.
Das habe ich nicht so empfunden. Also gerade diese Recherchesequenzen fand ich sehr merkwürdig aufgebaut und auch irgendwie auf einmal so sehr arg CSI. Also da waren dann auch irgendwie Sprünge drin, die ich tatsächlich nicht sonderlich glaubwürdig fand. Aber natürlich ist das jetzt auch nicht eine Welt, die unbedingt auf Glaubwürdigkeit ausgelegt ist, sondern es geht, glaube ich, tatsächlich um diese schrulligen, so ein bisschen stereotypen Figuren, über die ihr schon gesprochen habt. Die sind so ein bisschen wie auch so US-Indie-Filmen, dachte ich die ganze Zeit. Das wäre dann auch so die Art, in der man sowas halt verfilmen würden. Also das hat mich vielleicht ein bisschen am meisten gestört, wie klischeehaft diese Figuren waren. Also diese besorgte Mutter und irgendwie die quirlige und schrullige beste Freundin. Das hat ja Alex schon ein paar Mal gesagt. Oder halt auch zum Beispiel so Figuren wie dieser steife Anwalt. Das ist halt einfach eine Art von Popliteratur, die auf die Art und Weise bei einem Resonanz findet, die halt auch einen Popsong bei einem hat. Also das ist halt so auf dem Level von irgendwie, keine Ahnung, Taylor Swift oder so. Natürlich passt das gut an einem Moment und natürlich kann man dabei auch irgendwie was empfinden. Aber das scheint mir auch tatsächlich sehr stark an Moment gebunden zu sein. Das scheint mir dann, also ohne das dadurch irgendwie abwerten zu wollen, halt auch so ein bisschen nett und seicht zu sein. Also ich fand das jetzt sehr bemüht, tatsächlich da drin irgendwie auch so einen Pathos zu generieren. Man merkt ja sehr stark, wie diese ganzen Geschichten von Verlust und Tod direkt neben dieses Erwachsenwerden gestellt werden, um dem halt nochmal so eine weitere Qualität zu verleihen. Also ich habe oft das Gefühl, hier sterben Menschen vor allen Dingen, um diese existenzielle Qualität, die man Literatur halt irgendwie zuschreibt, noch so ein bisschen zu verstärken.
Also mich hat auch ein bisschen die klischeehafte Charakterzeichnung gestört. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass John Green schon versucht hat, indem er halt eine weibliche Protagonistin hat, versucht hat, irgendwie was anderes reinzubringen, vielleicht mal was Modernes zu machen und dann vielleicht auch im Fokus eine Person zu haben, die halt unter Zwangsstörungen und psychischen oder einer psychischen Krankheit leidet zu haben. Aber trotzdem finde ich, dass er in der Figurenzeichnung war er mir zu klassisch zum Teil, was er aber manchmal dann mit der Geschichte, wie er sie erzählt, ein bisschen anders gemacht hat. Was ich da bemerkenswert fand, war, dass es nicht so dieses typische, was man ja denkt bei diesen Teenie-Geschichten, dass da klassische Konflikte auftauchen, aber ich finde, da wurden halt mal andere Konflikte gezeigt. Und wenn die Figuren unter sich oder untereinander Konflikte hatten, haben sie die auch direkt kommuniziert. Ich hatte halt die Befürchtung beim Lesen, dass, jetzt hier wieder klassisch, hier ist ein Missverständnis und hier, er denkt, sie wollen nur sein Geld, aber dann kommt dieses Love Interest noch dazu und dann wird das so verstrickt. Aber das war ja dann irgendwie doch nicht so. Also John Green ist halt doch nicht in diese Falle getappt, das dann so klassisch zu machen. Ich will nicht zu sehr auf das Ende eingehen, aber ich fand das Ende jetzt auch nicht sehr klassisch. Also man hat natürlich kurz vor Ende dieses einschneidende Erlebnis für die Figuren, aber ich fand trotzdem das Ende nicht so ultra vorhersehbar. Ich persönlich fand zum Beispiel auch diese Recherche-Sachen auch sehr realistisch. Also
ich finde auch, Lukas hat anscheinend noch nie jemanden im Internet gestalkt.
Dachte ich mir auch gerade, weil wenn ich mir so denke, wenn ich jemanden erstalke, dann gehe ich genauso vor wie Asa oder Asa.
Realistisch kam mir vor, als Star Wars als moderne Religion beschrieben worden, weil Alex da schon drüber geschrieben hat. Und
ich es lebe.
Ja, das sowieso. Ich habe dann auch überlegt, ich würde jetzt in diesem Moment gern wissen, was denkt denn Sascha dazu? Wie ist das denn mit Menschen-Wookie-Beziehungen? Klär mich mal da bitte auf.
Ich weiß nicht mehr, wie das im neuen Kanon ist, weil die alten Star Wars-Bücher zählen ja nicht mehr. Aber du hast sicherlich bereits zum Star Wars Holiday Special gehört, in dem es ja nur darum geht, dass Han Solo Chewbacca zu Weihnachten nach Hause bringt, auf seinen Heimatplaneten Kashyyyk.
Das erklärt mir aber noch nicht, wie es mit romantischen Beziehungen zwischen Menschen und Wookies aussieht.
Ja, keine Ahnung.
Was mich noch ein bisschen gestört hat, war, wir hatten ja ich glaube, es war sogar unsere erste Folge, hatten wir kurz diesen Male Gaze angesprochen, oder es war unsere zweite Folge, entweder unsere nullte oder unsere erste Folge, hatten wir mal über den Male Gaze gesprochen. Und für mich fühlte sich das wieder so ein bisschen so an, also man, männlicher Autor denkt sich, hey, ich nehme mal eine weibliche Hauptfigur, um mal ein bisschen was anderes zu machen. Aber letzten Endes ist er doch wieder in einige Fallen getappt. Also die beiden Mädels, sage ich jetzt mal, also Asa und Daisy, sind sehr klassisch gezeichnet und sind nicht wirklich Gewinner in dieser Geschichte. Mhm. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass Davis ein Gewinner ist, aber sagen wir es mal so, er ist halt sehr reich, also er war die längste Zeit in seinem Leben ein Gewinner und auch der Boyfriend von Daisy oder der beste Freund, wie auch immer, Michael, genau, erfährt im Laufe des Romans auch eher eine Gewinner-Story, um es mal vage auszudrücken. Also so ein bisschen der Künstler, der Talentierte. Und ja, während halt die weiblichen Figuren entweder krank sind oder arm und krank und arm bleiben. Und alles, was sie halt irgendwie haben, ist ihre Freundschaft. Ich keine Ahnung, vielleicht sehe ich das dann irgendwie wieder alles zu kritisch, aber ich fand das
schon okay.
Zum Teil so ein bisschen schade. So.
Ich finde, das kann man in der Story hier, denke ich, schon sehen. Dann darf man aber sein ganzes Werk nicht vergessen, ne? Also ich weiß nicht, du hast jetzt zweimal angesprochen, dass das was Neues ist. Er hatte ja erst in Das Schicksal ist ein mieser Verräter halt zum ersten Mal ein Mädchen als Hauptdarstellerin. Von daher finde ich das gar nicht so neu. Den Male Gaze finde ich da jetzt auch irgendwie nicht störend und wenn, dann jetzt irgendwie nicht krass. Ich fand ihn früher natürlicher, wenn er aus der Rolle von einem Jungen geschrieben hat. Aber selbst da waren dann auch oft die Hauptdarsteller keine wirklichen großen Gewinner. Also zum Beispiel Paper Towns, wo ja das mystifizierte Love Interest da abhaut und dann muss der Hauptdarsteller nach ihr suchen. Am Ende geht er ja auch nicht wirklich mit mehr raus. Also im Film, glaube ich, ist es ein bisschen anders, da ist es ein bisschen moderner. Im Buch ist es auch neutraler, finde ich. Also in den anderen Büchern ist es auch nie so, dass immer alle gewinnen oder so. Von daher fand ich das jetzt nicht irgendwie störend.
Aber noch kurz als Einwurf. Also ich sehe deinen Punkt ein, also das stimmt. Aber zum Beispiel, ich glaube, bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter war die Hauptfigur inspiriert von einer Person, die John Green mal gekannt hat. Also
ja, von Esther, ja.
Genau, deswegen habe ich, genau, Esther Earl, deswegen dachte, dass er deswegen halt die weibliche Hauptfigur genommen hat. Aber ja, ich glaube, das führt jetzt zu weit, wenn wir jetzt auch noch das Gesamtwerk von John Green besprechen.
Das stimmt, ja.
Also Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken ist in Deutschland auf jeden Fall bei Hansa erschienen. Lest es ruhig mal. Die Justice League ist seit 1960 das Superhelden-Team von DC Comics, in dem Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman und Green Lantern gemeinsam gegen große Bösewichte kämpfen. Jetzt ist Justice League auch ein Kinofilm unter der Regie von Zack Snyder, dem das Publikum auch schon die Filme Man of Steel und Batman v Superman zu verdanken hat. Wegen eines tragischen Todesfalls in seiner nächsten Familie konnte Snyder seinen Film allerdings nicht fertigstellen. Avengers-Regisseur Joss Whedon übernahm die Postproduktion, überarbeitete das Drehbuch und führte Regie bei Nachdrehs. Viel Plot gibt es nicht zu erzählen. Nach dem Tod von Superman am Ende von Batman v Superman ist die Erde verwundbar geworden und hat einem Oberbösewicht namens Steppenwolf den Weg freigemacht, der mit der Hilfe dreier kosmischer Kisten die Erde in eine Höllenlandschaft verwandeln will. Ben Affleck als Batman Bruce Wayne will eine Liga von außergewöhnlichen Gentlemen und einer Lady Wonder Woman zusammenstellen, um ihn zu bekämpfen. Hast du Gedanken zu diesem Film, Lukas?
Ja, ich hatte während diesem Film viele Gedanken. Selbstmordgedanken, Gedanken aus diesem Podcast auszusteigen, Gedanken, die Leinwand zu zerschneiden. Sehr viele Gedanken auf jeden Fall. Nein, ich fand Justice League wirklich durch und durch furchtbar. Also diese Dialoge sind wahrscheinlich das Lächerlichste, was ich seit Jahren gehört habe. Also du hast ja schon mit der Motherbox angefangen. Es gibt keinen Darsteller auf dieser Welt, der diese Dialoge irgendwie hätte sinnvoll vermitteln können, wenn sie dann von einem irgendwie schlecht animierten Ork namens Steppenwolf kommen, klingt das Ganze noch alberner. Wir haben hier diese Zusammenarbeit von Zack Snyder und dann auf der anderen Seite halt dem Späßgenmacher Joss Whedon und wir finden hier wirklich das Schlechteste beider Welten. Also wir haben auf der einen Seite diese wirklich schon atemberaubend hässlichen Bilder von Zack Snyder, der ja durchaus irgendwie in seiner Karriere Interessantes auch geschaffen hat, aber das hier sieht wirklich aus irgendwie wie so eine gescheiterte Videoinstallation von Ed Atkins oder sowas, wo der dann nachher gesagt hat, ja okay, das ist mir jetzt vielleicht nicht so gelungen. Und das ist jemand, bei dem es ja um diese Künstlichkeit geht. Also die meisten Videospiele vor 10 Jahren, vor 15 Jahren sahen einfach erheblich besser aus. Und diese Figuren, die wir hier dann gezeigt bekommen, man soll sicher mit denen vertraut sein, man soll sie schon mögen. Gut, sie sind nicht mehr ganz so absurd grimmig, dafür machen sie jetzt die ganze Zeit diesen schlechten Quatschdialog, wahrscheinlich auch die schlechtesten Dialoge, die Joss Whedon in seiner Karriere bislang geschrieben hat. Also da sitzt wirklich fast kein Witz. Die Action-Szenen sind einfach wirres Chaos ohne irgendeine Bedeutung. Jede Gefahr oder jede Möglichkeit, dass etwas auf dem Spiel steht, wird spätestens in der Mitte des Films, wenn Figuren dann, ich glaube, das ist kein Spoiler, das hat ja man auch schon in der Werbekampagne für das Ganze gesehen, irgendwie halt von den Toten plötzlich zurückkehren. Ich versuche wirklich krampfhaft irgendwas Positives zu finden und ich habe eine Sache gefunden. Die Superheldenfilme haben sich den Genozid so ein bisschen abgewöhnt. Heutzutage versucht man auch in Superheldenfilmen gelegentlich mal Menschen zu retten und man geht nicht mitten in bewohnte Zentren von Metropolen, sondern man prügelt sich halt irgendwie in der russischen Einöde, damit dann auf dem Soundtrack noch irgendwelche dummen Balalaika-Klänge kommen können, wo man sich denkt, so, okay, das ist euer Bild von Russland. Naja, gut, aber ansonsten, ja, was soll das? Warum musste ich das gucken, Alex?
Sascha habe ich im Hintergrund schon kichern gehört. Sascha, sag doch mal was dazu.
Ich find's einfach genial, wie krass du den Film hast. Also ich kann gar nicht genug Emotionen in mir finden, um irgendwie so einen Hass aufzubauen. Der Film ist mir wirklich vollkommen egal. Und wahrscheinlich, da er mir so egal war und ich ihn nur jetzt gesehen habe, weil wir ihn besprechen im Podcast, hat er mir jetzt eigentlich, also ich will nicht sagen gefallen, aber ich fand ihn auch nicht so ganz schrecklich. Also klar, der Film ist hässlich. Auf jeden Fall. Man kann die Szenen sehen, die von Snyder inszeniert wurden und die von Joss Whedon gemacht wurden. Es ist wie Tag und Nacht ein Unterschied. Snyder finde ich da immer wieder doch schon passender. Und ich finde es auch schade, dass er jetzt seine Superman-Trilogie nicht zu Ende führen konnte. Und ich finde auch, das fehlt diesem Film in gewisser Weise, so eine wirkliche Vision. Also man kann ja zu Man of Steel oder Batman vs. Superman sagen, was man will, aber man kann schon jetzt den Film nicht eine gewisse Vision abschlagen oder eine gewisse Perspektive. Und die fehlt dem Film hier eigentlich vollkommen. Das finde ich sehr, sehr schade. Was mir gefallen hat, um mal vielleicht einen positiven Punkt reinzubringen, ist, dass die Figuren tatsächlich unterschiedliche Fähigkeiten haben, die klar abgesteckt sind und aber auch wirklich unterschiedlich machtvoll oder wirkungsvoll sind. Also nicht so wie bei Avengers, wo man denkt, so, oh, mein Avenger ist der Beste und der Stärkste und er könnte deinen besiegen und so. Und hier ist es ganz klar abgesteckt, wer was macht, und das führt halt zu verschiedenen Rollen und Verantwortungen im Kampf, und das erzeugt für mich schon ein gewisses Drama. Also ich fand die Action-Szenen jetzt auch nicht mitreißend oder toll inszeniert, aber dass zum Beispiel Batman so einen Minderwertigkeitskomplex eventuell entwickeln könnte, weil er halt eben nur durch seine Maschinen irgendwie hilfreich ist. Und wenn die dann kaputt gehen, steht er da und kämpft dann gegen einen, während Superman irgendwie 20 kaputt macht. Das fand ich ganz nett. Aber ich fand's auch ganz gut, dass weniger so Scherze da waren, weniger Geplänkel. Aber durch Joss Whedon erkennt man halt schon immer so nach jedem dramatischen Moment immer noch so eine kleine Entschärfung, so, ey, Moment, es ist immer noch ein cooler Film, also jetzt nicht zu viel fühlen, Animation oder so. Was mich am meisten überrascht hat in negativer Hinsicht, ist, dass der Film wirklich gar keine Hindernisse hat, also keine Hürden. Wie auch zum Beispiel die Figuren, drei Stück davon sehen wir zum ersten Mal, von denen sogar eine völlig überzeugt ist von dieser Idee und sofort mitmachen will mit dem Flash. Und die anderen zwei sind halt ein bisschen zweifeln und ja, sagen sich dann, ja, okay, wir machen dann jetzt doch mit. Und da ist gar kein Drama, auch innerhalb dieser Gruppe. Und das ist doch eigentlich das Interessante, wenn jetzt quasi dieser erste Höhepunkt des DC Expanded Universes, so heißt es ja, erreicht ist, dass da überhaupt kein Höhepunkt ist. Auch am Ende, als der Kampf zu Ende ist, da habe ich mir gedacht, war's das jetzt? was ist jetzt los? Also Darkseid wurde erwähnt. Wie ist er jetzt aber trotzdem in der Relation zu Steppenwolf zu analysieren innerhalb dieses größeren Universes? Was ist jetzt mit den Figuren? Machen die weiter? Wie bleiben die miteinander in Kontakt und so weiter? Also das war alles unsicher und hat sich gar nicht wie so ein Höhepunkt angefühlt. Deshalb, also, ich bin auch enttäuscht jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, aber ich muss ganz ehrlich sein, als ich so aus dem Kino rausgegangen bin, ich will jetzt nicht sagen, ich war positiv überrascht, aber ich war auch jetzt nicht so komplett fertig mit der Welt, wie Lukas das war.
Ich möchte zu Vision und zu Hindernissen gleich noch was sagen, aber vorher möchte ich noch was von Michaela hören, die, glaube ich, die anderen beiden Filme davor nicht gesehen hat.
Ja, und ich war komplett verwirrt. Also ich war nicht komplett verwirrt, aber vieles muss ich mir einfach selber erschließen aus dem Kontext, da ich halt, ich glaube, der letzte Superheldenfilm, den ich gesehen habe, war Deadpool oder so. Und davor habe ich auch sehr, sehr lange nichts gesehen. Wahrscheinlich war das letzte, was ich davor gesehen habe, Watchmen. Und ja, Superheldenfilme interessieren mich gar nicht. Und gerade weil auch sehr viele Kampfszenen in solchen Filmen sind, also Actionszenen, und das interessiert mich halt wirklich gar nicht. Ich finde sowas super langweilig. Und der Film bestand irgendwie aus 80% aus Kampfszenen und zu 20% aus unfassbar pathetischen und schlechten Dialogen. Aber manchmal freue ich mich, wenn ich in etwas lautere Filme gehe, weil dann kann ich meine Kinosnacks essen, ohne dass sich jemand gestört fühlt. Und apropos gestört fühlen. Also jetzt kommt wieder eine meiner Kinoanekdoten. Aber Bremerhaven ist anscheinend ein sehr undankbares Publikum insgesamt. Aber vor mir in der Reihe saßen so kleine Jungs und die waren so höchstens 11 oder 12. Und die haben zum Teil, beziehungsweise haben immer sehr gebannt auf diese Action-Szenen geschaut, diese Kampfszenen. Aber die Dialoge waren denen halt egal. Und ein Junge, der ist besonders rausgestochen, denn sein Schauverhalten hat nicht nur das Schauverhalten in der heutigen Zeit wiedergespiegelt, sondern auch das Schauverhalten, wie dieser Film auszuhalten ist. Nämlich, er hat irgendwann nach einer halben Stunde sein Handy ausgepackt und für den Rest des Films abwechselnd Handyspiele gespielt und oder riesige Hände Popcorn in seinen Mund gestopft. Und dann dachte ich mir so, ja, so kann es auch klappen. So.
Ja, vor allem sehen die Handyspiele besser aus.
Und was ist deine Bilanz so nach dem Gucken dann gewesen, außer Verwirrung oder Nicht-Erschließung?
Also man kann ja diese Filme anscheinend nicht schauen, also zumindest storymäßig, ohne dass man die anderen Filme gesehen hat. Und ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Film jetzt auf jeden Fall Pflicht gewesen wäre, ob Wonder Woman und Superman versus Batman oder nur Superman versus Batman, keine Ahnung. Ich habe Teile der Story, wie gesagt, nur vage erschließen können. Und für mich hat das nur einfach diesen Seriencharakter von Superheldenfilmen wieder gezeigt. Sie sind nicht als alleinstehende Werke konzipiert, sondern als überdimensionierte Serien, bei denen jedes Vierteljahr eine neue Folge rauskommt. Also man immer weiter schön richtig viel Kohle scheffeln kann. Und es war schon bei Avengers so, wo dann einige semi-geile Superheldenfilme kamen, wie Green Lantern oder Captain America oder so, damit sie überhaupt die Avengers zeigen. Nee, Green Lantern ist irgendwas anderes, aber egal. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber dass sie überhaupt diesen Film Avengers zeigen konnten. Und da hat dann irgendwie jeder Horst seinen Film bekommen, außer dann Black Widow von Scarlett Johansson gespielt. Da haben aber zumindest DC draus gelernt und haben mit Wonder Woman einen Film rausgebracht. Ja, aber ich denke mir halt, wenn ich halt eine Serie schauen will, dann mache ich mir Netflix an. Aber ich gehe halt nicht alle 4 Monate oder 5 Monate dafür ins Kino. Das, weiß nicht, fand ich ein bisschen nervig.
Ich fand den Film auch furchtbar, da brauchen wir gar nicht großartig drüber weiterreden, aber ich finde immer noch, dass dass sich dahinter eine total interessante Meta-Diskussion verbirgt, und die ist nämlich, ich hoffe, ihr folgt mir da ein bisschen, Zack Snyders Vision dafür, was Superheldenfilme sein sollten. Und das ist nämlich so dieses, ich glaube, das Publikum hat inzwischen längst bewiesen, dass es eigentlich gerne diese typischen Marvel-Helden hat. Also Superhelden sind Menschen, die auch menschliche Probleme haben, trotz ihrer Superfähigkeiten sozusagen. Und ich glaube, dafür hat sich Zack Snyder einfach noch nie interessiert. Der wollte von Anfang an, also sowohl in Man of Steel als auch in Watchmen und was immer er gemacht hat, immer diese Geschichte erzählen von Superhelden als Göttern eigentlich. Die müssen nicht menschlich sein, die müssen vor allem gigantisch sein irgendwie. Die müssen super, super Menschen sein. Und deswegen sind auch seine Bilder so. Also da habe ich manchmal das Gefühl, die erinnern mich halt eher an so biblische Bilder in irgendwelchen Kathedralen. Ja, so das jüngste Gericht oder irgendwie sowas. Diese Bilder tauchen auch immer wieder auf in diesen Filmen. So Momente des Kampfes zwischen Entitäten, die zum Teil vielleicht auch Allegorien sind, ja, man weiß es gar nicht so genau, die so in der Zeit eingefroren sind, deswegen arbeitet er ja auch so gerne mit dieser Zeitlupe und so weiter. Und ich finde halt, dass das, dass dieser Versuch und wie er damit immer wieder scheitert in diesen Filmen, weil es halt einfach keiner sehen will, weil es keiner so sieht wie er, das finde ich einfach immer wieder faszinierend zu sehen. Also Sascha, du hast es kurz erwähnt vorhin, jetzt dieser Justice League Film macht ja diese New Gods quasi auf, ja, diese Kiste, also diese Comicserie, die Kirby für DC entwickelt hat. Witzigerweise hat ja, glaube ich, Thor Ragnarök auch zum Teil auf so Kirby-Figuren aufgebaut. Und da sieht man diese beiden verschiedenen Seiten und diese Art und Weise, wie man das brechen kann. Und hier ist es aber halt dann stattdessen wieder dieses so, ja, ein Erzdämon aus der Zeit, der irgendwie die Welt in eine Höllenlandschaft verwandelt. Und du denkst, oh Gott, das ist doch keine normale Motivation für eine Figur, aber es ist halt total so eine Figur, die man halt in einem alttestamentarischen Buch irgendwie haben könnte oder so. Habt ihr dazu Gedanken?
Ja, ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Also ich mag das. Ich finde es deshalb auch schade, dass diese Konsequenzen, die aus diesem Gotteskampf hervorgehen, inzwischen komplett ausgeblendet werden. Es gab ja so einen riesen Backlash, weil Superman im ersten Film, in Man of Steel, am Ende keine Leute gerettet hat, sondern sich quasi quer durch Metropolis geboxt hat und dabei Millionen von Leuten anscheinend gestorben sind. Und das wurde ja dann kommentiert direkt im Beginn des nächsten Films, wo es dann so 9-11-mäßig darum ging, dass Bruce Wayne auf einmal noch ein paar Leute rettet, innerhalb dieser Stadt aus Staub quasi. Und das ist jetzt quasi ausgeblendet. Man sieht so eine russische Familie, die irgendwie dann so das Volk darstellen soll, die MVPs, die da eine ganze Woche ausharren, ja, und gegen die Insekten kämpfen. Und dann aber, genau wie im letzten Teil, wurde dann im Endkampf vorher gesagt, ja, das ist der unbewohnte Teil von Gotham, wo keiner mehr wohnt. Und jetzt ist es hier die Region, die neu bevölkert wieder wird, nachdem es einen Zwischenfall im Atomkraftwerk gab. Das finde ich so schade, weil diese Perspektive so interessant ist. Diese Götter, die anscheinend auf einmal dann jetzt eine Sympathie zeigen sollen für die kleinen Leute. Und das macht Superman ja so großartig, dass er halt eben, dass ihm das alles komplett scheißegal sein könnte. Aber er ist eben genau das Gegenteil. Er ist das Beste in allen von uns. Und das mag Snyder so sehr. Also das will der erörtern. Und dass da jetzt komplett diese Marvel-Perspektive von Whedon reinkommt, das merkt man dem Film unglaublich an. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Immer wenn ich Leute davon reden höre, dass Snyder ja wenigstens eine Vision hat oder so, dann sehe ich mir Walter aus The Big Lebowski vor Augen, der sagt, okay, der Nationalsozialismus ist wenigstens ein Ethos. Was Zack Snyder macht, mag sicher interessant sein und einzigartig, aber gerade hier zeigt sich ja auch nochmal, dass er vor allen Dingen Kitsch produziert. Ein Kitsch von Dimensionen, einen religiösen Pathos, der irgendwie vollkommen überladen ist. Alex hat das hier schon beschrieben, er fällt immer wieder auf die Nase, weil er halt dieses unglaublich grimmige, überzogen humorlose eben macht. Da gibt es halt einfach nicht so viele Anhänger von, weil das halt irgendwie nicht unter klassische Unterhaltung kommt. Das ist jetzt natürlich gewisserweise unfair, weil irgendwie bei einem Lars von Trier oder so im Arthouse-Kino, da tolerieren wir das, weil wir da ein anderes Publikum sind. Wir ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Und hier dann nicht, das ist richtig. Und ich wünschte irgendwie auch, Snyder würde irgendwann dafür den richtigen Rahmen finden und irgendwie mit seinen Mitteln was Interessantes erzählen. Aber irgendwie ist er dann doch nie konsequent genug, sondern hängt sich immer an so populärkulturelle Sachen an. Und diese, man sieht das ja hier auch, der Unterschied zwischen Whedon und Snyder ist eigentlich der zwischen Comics oder den klassischen Comics und Snyder. Nämlich halt diesen bunten, humorvollen, als dass die gewachsen sind, wo es dann sicher in den 90er Jahren und so, es gab ja immer wieder diese Zuspitzung auf dieses extrem Grimmige. Und das sind dann halt die Sachen, die Zack Snyder inspirieren. Ich könnte mir diesen Film auch nicht interessanter vorstellen, wenn er jetzt nicht lustig wäre. Also ich fand ihn nicht sonderlich lustig, aber auch wenn er ihn allein fertiggestellt hat, glaubt ihr, das wäre eine bessere Version gewesen? Also diese böse Figur wäre doch immer noch so lächerlich gewesen und hätte immer noch irgendwelche Motherboxes gesammelt. Also glaubt ihr, dass die alleinige Vision von Snyder diesen Film irgendwie gerettet hätte?
Nur ganz kurz, es wurden ja 50 Minuten rausgeschnitten aus der Version, also ich glaube schon.
Also du freust dich auf den Director's Cut?
So würde er ja nicht kommen, gehe ich nicht davon aus. Zumal das war zum großen Teil wahrscheinlich einfach unvollendete CGI-Szenen sind, wenn überhaupt.
Vielleicht wären das Szenen, in denen Cyborg eine Persönlichkeit bekommt. Das Implantat hat ihm im Hauptfilm gefehlt.
Ich fand es halt nur wieder lustig, dass, also, dieses, die Bösen sind Aliens, die sich zum Feind Amerikas nach Russland abgesetzt haben. Und wo ist die Base dieser Bösewichte? Genau, in einem bösen Atomkraftwerk. In einem und keine Ahnung, ich bin zwar kein großer Fan der Ideologiekritik, aber hier wurden einem manche Dinge ja schon irgendwie mit voller Wucht ins Gesicht gedrückt. Und dann irgendwie dieser Main-Bösewicht, alles, was ihn treibt, sind Mummy-Issues und ja, keine Ahnung, auch.
Wer auch mal wieder mit voller Wucht was ins Gesicht gedrückt haben will, Justice League läuft seit 16. November im Kino. Mit Harvey Weinstein kam eine Lawine ins Rollen, deren Ende bisher noch nicht abzusehen ist. Endlich trauen sich viele Frauen und auch manche Männer, öffentlich darüber zu sprechen, dass sie von Männern in Machtpositionen sexuell missbraucht oder belästigt wurden. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Von ihren Geschäftspartnern wurden Weinstein, Louis C.K. und Kevin Spacey relativ schnell auf die Straße gesetzt. Aber in einigen Teilen des medialen Echos werden Grundsatzfragen gestellt. Kann und sollte man Werk und Künstler trennen? Wird jetzt in Hollywood das Begehren verboten? Wie sollte man sich als Mann, wie sollte man sich als Frau überhaupt dazu verhalten? Wir haben in den letzten zwei Wochen viel darüber diskutiert, was wir zu der stattfindenden Diskussion noch beitragen können. Und ich will ganz ehrlich sein, wenn dieser Podcast nur mit Männern besetzt wäre, hätten wir vermutlich die Klappe gehalten. Aber wir fanden auch alle, dass es wichtig ist, das Thema anzusprechen. Das wollen wir also versuchen. Michaela, machst du den Anfang und sagst einfach mal, welche Fragen dir noch so im Kopf herumgehen?
Es sind weniger Fragen als vielleicht meine Antwort auf die Frage, oder auf diese Grundsatzfrage, wird Begehren in Hollywood verboten oder sonstige irgendwelche seltsamen Interpretationen von sexueller Belästigung? Es ist halt einfach so, dass wo es Geld und Macht gibt, gibt es auch Menschen, die diese Machtposition ausnutzen. Und es sind nicht immer nur die bösen, bösen, ganz reichen, alten, weißen Männer wie Harvey Weinstein. Es sind auch Leute, deren Kunst und Schaffen man schätzte oder schätzt, wie Kevin Spacey, Louis C.K. oder jetzt zuletzt Jeffrey Tambor. Die Sexismusdebatte in Hollywood unter dem Hashtag auch MeToo pulsiert nach wie vor und immer mehr Männer in einflussreichen Positionen verlieren ja alles, also zum Teil. Jahrzehntelang ist genau das eben nicht passiert. Menschen wurden sexuell belästigt, misshandelt, traumatisiert und dann mundtot gemacht, sei es aus Scham oder halt buchstäblich zum Schweigen gezwungen oder deren Schweigen wurde gekauft. Die Täter haben ihr Ansehen und ihre Machtposition behalten, Preise gewonnen, Preise verliehen in renommierten Filmpreisjuries. Ja, aber das alles kommt halt raus. Also wenn jemand in der Branche übergriffig war, war das allgemeinhin bekannt in der Branche, aber es wurde halt sehr, sehr lange geschwiegen, beziehungsweise es wurde unter der Blume hervor schon genannt, aber es wurde alles als Gerüchte abgetan und das ist jetzt vorbei, mutmaßlich, nach und nach und früher oder später kommt halt alles raus und ich bin zum Beispiel 100% dafür, dass die Täter geächtet werden, also dass sie ihre Rollen verlieren, ihre Serien, ihre Filme, ihre einflussreichen Machtpositionen. Denn ja, mir ist es scheißegal, ob jemand der krasseste Schauspieler, Comedian, Regisseur der Welt ist, wenn du deine Machtposition benutzt, um andere Menschen zu erniedrigen, zu belästigen, misshandeln und sie für ihr Leben traumatisierst, dann ja, dann soll diese Person weggehen, um salopp auszudrücken, sich halt verpissen. Und ja, ich glaube, ich habe hier vermutlich, keine Ahnung, die strengste Position zu der Sache. Rolle auch sehr stark mit den Augen, wenn Filmideologie-Kritiker oder wer auch immer ankommt und sagt, hey, hier ist doch alles Begehren, darf man nicht mehr flirten, was soll denn das sein? Und Victim-Blaming und was auch immer, welche schmutzigen Aussagen da über dieser Debatte ans Tageslicht kommen. Ja, aber ich möchte nun auch euch zu Wort kommen lassen und hier nicht lange monologisieren.
Ich würde trotzdem noch gerne eins wissen, und zwar, würdest du denn weiterhin alte Filme von Kevin Spacey gucken oder wäre das für dich jetzt zum Beispiel auch tabu oder Filme, die Harvey Weinstein produziert hat zum Beispiel?
Das ist immer schwer zu sagen. Also wenn sie jetzt so mega alte Filme sind, natürlich existieren diese Filme, weil diese Leute auch früher schon ihre Machtpositionen ausgenutzt haben und früher schon übergriffig waren. Jetzt gerade brauche ich es nicht. Also ich kann mir das wahrscheinlich nicht anschauen, weil dann einfach zu viel negative Emotionen. Also ich könnte das, glaube ich, jetzt im Moment noch nicht abstellen. Also dieses, ich könnte jetzt nicht House of Cards einfach so, hey, cool, weiterschauen, ohne halt diese Debatte im Kopf dazu zu haben. Also da fällt es mir halt dann schwer, Künstler von Werk zu trennen. Und auch generell war ich schon ich bin schon länger gegen Filme von Woody Allen. Und seit ich das mit Louis C.K. irgendwann mal vor ein paar Jahren erfahren habe, war ich da auch ihm sehr skeptisch gegenüber und konnte irgendwie nicht mehr so viel über seine Witze lachen, wenn ich sogar gar nicht. Mir persönlich fällt es schwer, Künstler von Werk zu trennen. Es kommt vielleicht immer ein bisschen drauf an. Also Harvey Weinstein ist da jetzt weniger auf dem Screen. Also man könnte ja einen Film schauen, ohne zu wissen, dass er den mitproduziert hat oder was auch immer. Ja, aber wie gesagt, ich find's gerade halt schwierig. Also ich würde behaupten, dass wenn ich es vermeiden kann, ich es wahrscheinlich nicht tun würde. Aber natürlich kann ich jetzt auch nicht sagen, so, hey, kann jetzt nie wieder American Beauty schauen. So, das kann ich halt jetzt noch nicht sagen. Ich würde jetzt nur wahrscheinlich jetzt nicht heute Abend mir die DVD einlegen und das dann schön genießen mit dem im Hinterkopf, dass Kevin Spacey da schon längst Leute belästigt hat.
Wie verhalten wir uns jetzt als Männer dazu? Habt ihr Gedanken dazu, Lukas oder Sascha?
Ich bin fast so ein bisschen überrollt worden von dieser Diskursmaschinerie, die jetzt wieder angelaufen ist, und habe dann gedacht, das meiste, was jetzt dazu kommentiert und gesagt worden ist, das schien mir eigentlich weitestgehend überflüssig. Das war etwa erwartbar, also bei Leuten wie Thomas Fischer oder Don Alfonso, da wusste man natürlich auch vorher, wie sie jetzt irgendwie wieder eine Möglichkeit finden, Feministen dafür zu beschimpfen. Dann gab es da so ein paar ganz merkwürdige Fehlleistungen, wie irgendwie bei der Literaturkritikerin Thea Dorn oder dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland, wo dann genau das kam, was auch Michaela schon angesprochen hat, nämlich dieser Versuch, Übergriffe als irgendwie Teil von einer Sexualität zu begreifen, anstatt eben als etwas, das sich in Machtstrukturen abspielt. Also wer immer noch glaubt, dass es bei solchen Sachen primär um Sexualität geht, der hat sich wirklich auch in den letzten Jahrzehnten wenig mit diesem Thema beschäftigt. Zu dieser Trennung von Künstler und Kunst ist ja auch in den letzten Jahren gerade zum Beispiel um Leute wie Woody Allen oft gesprochen worden oder um Roman Polanski. Und ich finde da immer ganz interessant, wie man ganz klar sieht, dass so da die moderne und die postmoderne Position immer noch so merkwürdig nebeneinander stehen. Also zum Beispiel haben wir da irgendwie so Autortheorien, ganz klassische, die fast gleichzeitig neben so strukturalistischen Ansätzen zu bestehen scheinen. Also wir wünschen uns immer wohl eine Kunst, die ein ganz besonders starker persönlicher Ausdruck ist. Und gleichzeitig sagen wir, ja, okay, aber man darf auch nicht einen Text durch einen Autor definieren. Und das ist so eine ganz seltsame Gratwanderung, die wir auch in dieser ganzen Diskussion sehen, wo es immer darum ging, ja, der Autor ist eigentlich tot, wir haben alle irgendwie Roland Barthes zumindest mal von gehört. Trotzdem beeinflusst das ja, und wir sehen ja auch, dass Kunst halt irgendwie von jemandem stammt. Also es gibt ja immer wieder diese Idee von einem Kunstwerk als Begegnung mit einem anderen Menschen, und alle unsere Möglichkeiten, alle unsere Kritikfähigkeiten sind darauf zugespitzt, auch irgendwie einen individuellen Ausdruck in Kunst zu sehen. Und das kriegen wir irgendwie nicht zusammen. Und ich muss jetzt sagen, wenn du fragst, was tun wir zu der Situation in den USA, können wir vergleichsweise wenig tun. Wir tun natürlich das, was wir allgemein tun. Wir versuchen, anderen Menschen zuzuhören. Wir versuchen, Frauen zuzuhören. Wir versuchen, anderen Menschen zu glauben. Wir versuchen, so gut wie es geht, tatsächlich halt Verbündeter zu sein für jeden, der in dieser Welt halt marginalisiert wird und Probleme hat. Und darüber hinaus würde ich sagen, gehen wir mit Filmen halt gewissermaßen um wie mit jedem anderen Konsum. Wir schaffen da keine Zwangssituation, sondern wir gehen so ein bisschen ran wie an Vegetarismus oder Bioprodukte. Wir sagen jedem, das wäre sinnvoll, das ist sicher gut, das ist sicher eine Möglichkeit, die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen. Die Alternativen dazu werden wir jetzt auch nicht irgendwie aktiv verteufeln. Und wenn jetzt jemand weiterhin Woody Allen-Filme gucken möchte, was kann ich da dran machen? Es wäre mir am liebsten, wenn er sie dann nicht bezahlt und wenn er sie im Kino halt floppen lässt, weil sie sind sowieso nicht mehr so sonderlich gut. Und meine Herangehensweise ist jetzt halt, ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, für was jemand irgendwie als Künstler steht, bis zum gewissen Grad. Ich möchte bestimmte Leute nicht unterstützen, aber ich denke, das bleibt halt eine persönliche Entscheidung irgendwie, und ich werde jetzt niemanden halt dafür anmachen, dass er jetzt das Falsche guckt.
Also ich finde schon, dass wir da ein bisschen mehr machen können. Wir müssen aufpassen, dass dieses Ungleichgewicht bei der Machtverteilung ausgeglichen wird. Ich bin da bei Mascha Gessen, eine Autorin beim New Yorker, die hat darüber geschrieben, dass jetzt die Frage, ob Al Franken, also der US-Senator, der jetzt auch sexuelle Belästigungsvorwürfe eingestanden hat und sich dafür entschuldigt hat, also die Frage, ob er zurücktreten soll von seinem Amt, die findet sie falsch. Also es geht ihr gar nicht um diese Rache, oder Rache ist falsch, aber um diese Rechenschaft, die Michaela sehr wichtig ist. Diese Rechenschaft ist natürlich wichtig und richtig, aber sie, die Autorin findet halt das Ganze etwas zu verspätet und auch jetzt einfach nicht die richtige Frage. Die Frage ist einfach, wie sowas passieren konnte. Und sie nimmt halt dieses Beispiel von Franken jetzt als Beispiel dafür, wie man richtig damit umgehen soll. Und ich bin da eigentlich bei ihr. Also sie sagt halt auch, dass Franken sich dann halt dafür entschuldigt hat und dass die Frau, die dort belästigt wurde, das dann auch angenommen hat. Sie hat gesagt, ja, klar, ich akzeptiere das. Menschen machen Fehler. Wobei man muss natürlich hier unterscheiden zwischen dem Fehler, der gemacht wurde. Also er hat sie ohne ihre Einwilligung geküsst und später ein Foto gemacht, wo es so aussah, als hätte er sie an den Brüsten angefasst. Und das ist ja, also ich möchte jetzt nicht in einen Diskurs kommen, wo man das eine mit dem anderen vergleicht und immer wieder sagt, ja, wo zieht man die Grenze oder so, aber das ist ja schon ein anderes Kaliber, als wenn jetzt jemand tatsächlich Frauen vergewaltigt hat und das systematisch halt unterdrückt hat oder Frauen wie Harvey Weinstein in Positionen gebracht hat, wo er sie verfolgt, gestalkt hat, mit Firmen, teilweise auch mit Ex-Mossad-Leuten, die da aus Israel anreisen in den USA und dort eine Scheinfirma aufbauen, um rauszufinden, was die Frauen vorhaben und so weiter. Also sie sagt halt eben, dass es ihr wichtiger ist, dass Frauen in Zukunft einfach ohne Angst sagen können, was passiert ist. Und dass sie sich frei fühlen, das zu kommunizieren. Und das ist das, was laut Mascha Gessen halt eben zählt. Und da bin ich, glaube ich, bei ihr. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Frage unbedingt sein muss, müssen diese Leute zurücktreten? Kann ich mir noch die Filme anschauen? Und das kommt halt auch jetzt zusammen. Ich finde, das passt alles. Also ob wir jetzt bei Social Justice Warriors sind, bei Gamergate, bei Alt-Right, all das kommt in diesem Jahrzehnt, etliche Faktoren kommen zusammen und da brechen alte, jahrzehntelange Strukturen auf. Und diese Hashtag MeToo-Kampagne ist ja falsch, dieses Phänomen ist auch so ein weiteres Phänomen, meiner Ansicht nach, davon. In positiver Hinsicht, es ist zwar sehr, sehr schade, dass das immer noch passiert heutzutage, aber da müssen wir jetzt alle durch und ich finde das richtig, die Leute müssen dann halt auch ihre Jobs verlieren. Ich finde auch richtig, dass da dann Konsequenzen kommen und ja, ich hoffe, dass diese Sache einfach dazu führt, dass es besser wird. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass vor einigen Jahren diese Hashtag-Aufschrei-Debatte bei uns wieder so ein bisschen abgeklungen ist und ich hoffe nicht, dass das jetzt quasi genauso ein Ding wird, dass das so ein Phänomen ist von 2017 und dann gehen wir wieder in alte Strukturen über. Worauf ich hinaus will, was wir tun können, ist schauen, dass diese Ungleichgewichte in den Machtstrukturen halt eben aufgebrochen werden, dass halt eben mehr Frauen tatsächlich in Machtpositionen kommen, dass wir mehr Frauen wählen und ja, wie gesagt.
Genau, aber dafür müssen die Männer ja erstmal weg, ne? Nein, okay, ich sag das jetzt so lustig, aber ich meine, weswegen ich da so hart bin, ist ja die Tatsache, natürlich kann ein Opfer immer selber entscheiden, ob es dem Täter oder eine betroffene Person kann ja selber entscheiden, ob sie dem Täter verzeiht oder nicht. Wie du auch schon sagst, es ist wichtig, dass ein öffentlicher Raum möglich ist, also dass betroffene Personen sich auch trauen, das entweder zur Anzeige zu bringen oder das zu äußern. Eigentlich finde ich es auch, wie gesagt, dann genauso wichtig, dass die Täter nicht mehr ansatzweise von ihren Machtpositionen profitieren können. Denn das haben sie halt seit Jahren gemacht. Also dadurch, dass die Machtposition so hoch war und zum Beispiel Louis C.K. ein sehr gutes Ansehen genossen hat, war er in der Lage, diese vermeintlichen Gerüchte, die schon seit Anfang der 2000er aufkamen, immer als Gerüchte abzutun und die Frauen so ein bisschen so Gaslightning-mäßig, also ihnen so einzureden, ja, das stimmt alles gar nicht, das ist gar nicht so passiert und sowas, obwohl das halt in der Branche bekannt war. Dadurch, dass er halt in dieser Machtposition war und obwohl es bekannt war, er trotzdem weitermachen konnte, weiter Preise gewinnen konnte, Geld verdienen konnte, Serien bekommen hat, genau das muss ja aufgebrochen werden. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass selbst wenn es für den einen oder anderen hart erscheinen mag, dass ein, keine Ahnung, ein ungewollter Kuss und ein vermeintlicher Busengrabscher genauso öffentlich geahndet oder öffentlich verachtet wird wie tatsächliche Vergewaltigung und halt so Psychoterror durch Harvey Weinstein. Das muss halt so sein, weil man zeigen muss, nichts davon ist in Ordnung. Natürlich sind andere Sachen strafrechtlich schwerer bestraft oder sowas, aber man muss halt zeigen, dass es da keine Gnade geben darf, denn diese Gnade hat seit Jahrzehnten bestanden, so von der halt einflussreiche Männer profitiert haben. Also ja, warum ist denn Roman Polanski noch in der Lage, Filme zu machen, nachdem er halt zugegeben hat, eine Minderjährige vergewaltigt zu haben? Also das ist halt einfach krass, das kommt halt nicht in meinen Kopf rein. Aber das zeigt halt, wie tief verankert ja dieses Mindset war, von wegen so, ja, aber an sich ist er echt ein genialer Regisseur und es ist echt toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, kann sein, aber Alter, er hat jemanden vergewaltigt, eine Minderjährige vergewaltigt. So, das kommt halt irgendwie nicht so in meinen Kopf rein. Und ich finde, genau deswegen ist diese Debatte so wichtig und genau deswegen ist es wichtig, dass Karrieren zerstört werden, sag ich jetzt.
Ich hätte eine Frage an dich, ganz kurz. Ich habe am Freitag in Bill Maher in seiner Sendung in HBO ein Segment dazu gesehen, in dem Maher und seine Gäste dann am Ende dazu sich geäußert haben und am Ende kam dann halt in gewisser Weise so ein Konsens auf, dass man nicht weitergehen sollte oder muss als das Opfer selbst. Also quasi, wenn das Opfer sagt, wie zum Beispiel dem Fall bei Al Franken, wir entfernen uns da jetzt quasi von der Filmbranche, aber ich finde das Beispiel trotzdem fand ich okay in der Sendung und passend. Findest du, weil du jetzt so ganz rigoros bist, dass man dann weitergehen muss als das Opfer, weil in der Sendung hieß es dann am Ende, wenn das Opfer die Entschuldigung annimmt und sagt, es ist okay, und der Täter es eingesteht und sagt, ich hab's getan, es tut mir leid, muss dann, wenn es jetzt nicht strafrechtlich rechtlich relevant ist, muss dann darüber hinaus die Gesellschaft doch weiter ahnden.
Ja, also ich bin halt nicht die betroffene Frau, die ja ans Licht gegangen ist mit dieser Anschuldigung. Deswegen kann ich das halt selber nicht einschätzen. Und was die Gesellschaft daraus macht im Hinblick auf das Gesamtthema, also auf den Gesamtkontext auch mit dem MeToo, ja, da ist Franken vielleicht einfach auch dem jetzt ausgesetzt. Und das, ja, kann ich ja nicht entscheiden, ob er jetzt weiter seinen Job, seine Position und alles behalten sollte oder ob er sich damit jetzt besser fühlen sollte. Die Frage ist ja überhaupt, warum er das überhaupt damals gemacht hat, was ihn dazu bewegt hat, das zu machen. Und es war halt, wie wir das schon jetzt öfter gesagt haben, diese Machtposition. Und es ist jetzt eine Frau, die sich dazu geäußert hat. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass das mehrere sind, aber allein schon dieses Mindset jemals gehabt zu haben, und es ist, also er war, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, also was ich sehr treffend fand, er war jetzt kein College-Dude, der mal irgendwie so besoffen irgendeinen Spaß gemacht hat, sondern er war einfach ein erwachsener Mann, der das getan hat, und das ist auch gar nicht mal so lange her, jetzt auf sein gesamtes Leben gerechnet. Und da stellt sich mir dann die Frage, braucht er jetzt diesen krassen Lerneffekt oder wie groß ist der Lerneffekt dann? Also ich denke, diese öffentliche, sag ich jetzt mal, Bloßstellung wird vielen auch richtig Angst machen, vielen Tätern in Hollywood.
Das finde ich super interessant, weil Marsha Gessen sagt genau das Gegenteil. Also sie sagt, dass Franken nicht in dieser Machtposition unbedingt war. Deshalb, den Artikel könnt man verlinken vielleicht.
Ich finde ja tatsächlich, dass die Öffentlichkeit sich in diesen Fällen als sehr viel schärferes Instrument erwiesen hat, als man das ihr zutrauen würde. Denn es ist ja immer die Angst vor der Pauschalverurteilung da. Es gibt immer diesen Gedanken, okay, was, wenn wir jetzt den öffentlichen Pranger haben, wenn der öffentliche Diskurs zum Mob wird und auf alles gleichermaßen draufhaut. Und meine Wahrnehmung ist aber eine ganz andere. Ich habe das Gefühl, wir differenzieren hier in einer Art öffentlichen Gericht, das immer da ist. Darsteller werden permanent beurteilt. Wollen wir sie noch in Filmen sehen? Wollen wir sie nicht mehr sehen? Das passiert immer auf unterschiedlich explizite Weise, aber manchmal sind Leute einfach nicht mehr beliebt. Irgendwie bringen sie die Menschen gegen sich auf und dann endet ihre Karriere. Und das ist halt einfach das, was hier jetzt nochmal zugespitzt eben auch gemacht wird. Und wenn man sich das anguckt, dann wird jetzt jemand wie Harvey Weinstein, der hat das systematisch und umfassend und lebenzerstörend gemacht hat, wird auch entsprechend stärker verurteilt öffentlich als dann jemand wie Dustin Hoffman, der ist aus dem öffentlichen Diskurs schon wieder verschwunden. Der hat ein paar Sachen gemacht, die sind fragwürdig, der hat Leuten an den Hintern gefasst irgendwie und hat mal einen dummen Spruch gebracht. Das ist nicht okay und es ist absolut legitim, dass er dafür Ärger bekommen hat, aber wir sehen, der ist jetzt nicht für immer irgendwie aus seiner Karriere rausgeprügelt, der wird weiter Filme machen können, da bin ich ziemlich sicher. Das wird jetzt für den ein paar Konsequenzen haben bestimmt, vielleicht irgendwie gibt's dann mal ein kleineres Projekt, aber dessen Leben ist nicht zerstört. Und ich habe einfach das Gefühl, die Öffentlichkeit schafft das gerade dann doch besser, als wir das ihr zutrauen. Und das Juristische, finde ich, ist ja auch noch eine andere Dimension. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir über das Juristische diskutieren, sondern das Juristische wird weiterhin von den Gerichten übernommen. Oder habt ihr das irgendwie so arg anders wahrgenommen?
Nee, aber ich finde eine Sache, die man halt auch überhaupt nicht vergessen darf bei der ganzen Sache. Und das geht auch so ein bisschen darauf zurück, auf das, was Sascha eben gesagt hat mit wie lange hält jetzt so ein Hashtag und wann verändert sich was, ist halt doch, dass so ein gesellschaftlicher Wandel natürlich, der dahinter steht, Zeit braucht, ne? Also diese patriarchalen Strukturen, die sind ja nun wirklich extrem alt und ich finde es eigentlich im Moment sogar einfach gut zu sehen, dass sich ja doch was verändert. Es dauert halt, es geht halt nicht von einer Woche auf die nächste. Es dauert immer ein paar Jahre, vielleicht auch mal ein paar Jahrzehnte, aber ich habe schon das Gefühl, dass da was in Bewegung ist. Also dieses Thema Ehe für alle, dass das dieses Jahr in Deutschland zum Beispiel auch noch umgesetzt wurde, da sieht man ja, dass doch so und das hätte ja nicht funktioniert, wenn nicht die Bevölkerung in Deutschland zum Beispiel auch irgendwann gesagt hätte, ja, wir sind jetzt eh irgendwie, wir haben da unsere Meinung geändert. Und ich glaube, genau so kann das mit Geschlechterrollen halt auch passieren. Also da habe ich tatsächlich Hoffnung. Ich habe tatsächlich Hoffnung darauf, dass das, was im Moment, und das sieht man ja an dem Diskurs, dass das für total viele Leute eben noch nicht so selbstverständlich ist, dass solches Verhalten natürlich geächtet gehört und dass da auch eben diese Strukturen dahinter stehen, die es gilt abzuschaffen. Aber ich glaube, diese Leute werden weniger. Und das ist zumindest meine große Hoffnung. Und sonst, wenn die nicht weniger würden, dann würde das auch nicht, genau wie du gesagt hast gerade, Lukas, dann würde das nicht solche Konsequenzen hinter sich herziehen. Dann hätte nicht einfach Netflix quasi sofort Kevin Spacey da rausgeschmissen oder Weinstein aus der Firma entlassen worden oder eben Louis C.K.'s Film jetzt nicht ins Kino gekommen. Also wenn es noch genug Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, naja, das müssen wir jetzt mal alles nicht so ernst nehmen und das sind jetzt nur wieder so ein paar Frauen, die da rumkrakeelen. Also ich finde, alleine an den Konsequenzen kann man schon sehen, dass da ein gesellschaftlicher Wandel im Gange ist. Hoffe ich doch zumindest.
Genau, aber das alles ist ja auch nur möglich gewesen, weil ja die Bombe mit Harvey Weinstein so explodiert ist und er so das erste, sage ich jetzt mal, Flaggschiff war, das dann so hoch, an dem halt ein Exempel statuiert wurde, sage ich jetzt mal. Erst dadurch kam es ja erst zustande, dass Leute wie Kevin Spacey und Louis C.K., die ja eigentlich in der öffentlichen Meinung beliebt waren oder sind, wie auch immer, so schnell abgesägt wurden. Ich denke nicht, dass das passiert wäre, oder beziehungsweise es ist ja einfach auch schlichtweg nicht passiert, als es den Fall Harvey Weinstein nicht gab und den Hashtag MeToo. Denn die Belästigungsvorwürfe gegen Lucy Kay, wie gesagt, gibt es seit Jahren und ja, er hat nie Stellung dazu bezogen. Ja, und jetzt wurde ihm halt ein Strick daraus gedreht. Ja, gleiches mit Kevin Spacey, das war ja anscheinend auch irgendwie bekannt und es gibt mehrere Opfer. Aber erst jetzt reagieren auch Firmen und Arbeitgeber und sehen, okay, fuck, wir kommen jetzt nicht damit durch, das wieder zu ignorieren, wie es bei Leuten wie Casey Affleck oder Woody Allen oder wie noch immer seit Jahren dann immer wieder passiert ist oder halt, wie gesagt, bei den jetzt eben genannten Kevin Spacey und Louis C.K., dass jetzt auch den Arbeitgebern klar wird oder der Branche klar wird, okay, weil es jetzt gerade öffentlich und gesellschaftlich so heiß ist, dieses Thema, kommen wir schlichtweg nicht drum rum, als diese Leute fallen zu lassen. Weil ich meine, letzten Endes geht es dann auch wieder nur um Geld. Aber ja, meinetwegen auch das. Also gerade weil es halt diese Debatte so explodiert ist, ist es ja erst möglich, dass auch Leute, die ja in Anführungszeichen kleinere Vergehen im gemessen an Harvey Weinstein begangen haben, auch gleichermaßen geächtet werden können.
Danke, Michaela. Wir könnten sicherlich noch sehr viel mehr dazu sagen, aber wir hoffen einfach mal, dass die Tatsache, dass wir überhaupt in diesem Podcast darüber gesprochen haben, vielleicht noch ein paar mehr Leute dazu bringt, noch mal mehr drüber nachzudenken. Ihr dürft uns trotzdem gerne schreiben, ob wir dem Thema gerecht geworden sind oder nicht, zumindest in dem Rahmen, den wir hier haben. Ihr könnt uns zum Beispiel eure Meinung sagen auf Twitter unter @kultindustrie. Und jetzt gibt's zum Schluss etwas fröhlicheres Thema wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Sascha, leg los.
Ich empfehle die neue Ausgabe des besten Spielemagazins Deutschlands mindestens mal, aber der Welt. Die WASD, das feinste Stück an Gameskultur, das es gibt, kommt zweimal im Jahr raus, also ist auch erst die 12. Ausgabe, ist tatsächlich wirklich wie so ein kleines Büchlein, auch sehr handlich gedruckt, so DIN A5 Format, und dort gibt es in der 12. Ausgabe das Thema Fun, müssen Videospiele Spaß machen, wozu sehr, sehr viele Spieleautoren, bekannte Leute wie Christian Huberts, Christian Alt, Dennis Kogel, sehr, sehr viel dazu geschrieben haben und sehr, sehr interessante Artikel verfasst haben. Ich habe jetzt noch gar nicht reingucken können, weil die ist erst heute gekommen. Und wen das natürlich interessiert, der kann sich das demnächst kaufen. Am besten auch direkt ein Abo abschließen. Das hilft den Leuten sehr. Und natürlich für Podcast-Hörer ganz besonders wichtig, es gibt einen Artikel auch wieder von mir, nämlich zu PlayerUnknown's Battlegrounds, dem ja bekanntesten Spiel des Jahres, würde ich mal sagen, dem heiß diskutiertesten Spiel des Jahres. Der große Spaß des Tötens, also wo ich hinterfrage, warum dieses Spiel denn so viel Spaß macht, indem es um nichts anderes geht, als Leute abschießen. Und das hinterfrage ich kritisch, wieso, weshalb, warum. Und die WASD, das Bookazin für Gamekultur, die 12. Ausgabe, ist jetzt zu erhalten.
Super, vielen Dank, Sascha. Lukas, was empfiehlst du?
Ich habe vor kurzem erst gesehen, dass es tatsächlich schon etwas gibt, auf das ich mich im nächsten Jahr freuen werde, nämlich einen neuen Essayband von dem amerikanischen Autor Tim Kreider. Das heißt, I wrote this book because I love you. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, da könnte ich doch vielleicht mal seinen letzten Essayband empfehlen, nämlich We Learn Nothing von 2012. So eine Sammlung von persönlichen und politischen Texten. Tim Kreider ist Humorist, ist Essayist und war lange Karikaturist, hat politische Karikaturen gemacht, hat damit vor allen Dingen halt die Zeit der Bush-Administration begleitet und war dann irgendwann ausgebrannt und hat dann vor allen Dingen angefangen, persönliche Texte zu schreiben, eben über sein eigenes Leben, über Erfahrungen, die er gemacht hat, sehr viel über seine Katzen. Dieses Buch kann ich nur jedem ans Herzen legen. Es liest sich am ehesten so wie Texte von David Foster Wallace, aber so ein bisschen konzentrierter, nicht in diesem merkwürdigen Hyperlink-Fußnoten-Stil, der immer überall hin will, sondern eben stärker fokussiert. Das sind dann Geschichten über ja seine erste Begegnung mit seiner Schwester, die er erst in seinem 40. Lebensjahr getroffen hat, oder über einen Freund, der vorher College-Professor war und danach und nach Prepper wird. Und er findet in diesen sehr persönlichen Geschichten immer eine tolle Mischung aus so einem ganz cleveren, spitzfindigen Humor, einem gewissen ernstzunehmenden Pathos, also diese Geschichten sind auch oft sehr berührend, und das ergibt einfach so ein Gesamtgebilde, das ich unfassbar gern lese und wo ich immer wieder diesen Shock of Recognition habe, wo ich immer wieder denke, ach, so habe ich noch nie darüber nachgedacht, das erkenne ich aus meinem Leben wieder, so funktionieren Menschen also. Und das habe ich bei wenigen Autoren so sehr wie bei Tim Kreider und seinem Essay We Learn Nothing, erschienen bei Simon & Schuster.
Michaela, was gibt's von dir?
Ja, ich habe heute wieder eine Musikempfehlung, nämlich ist am 10. November das neue Album von der Künstlerin Dylan rausgekommen und es heißt Kind. Es ist ihr viertes Album, also nach The Silence Kills, The Unknown und dann einer Live-Core-Version, einem Mix aus den beiden ersten Alben, die live performt wurden mit einem Chor. Und jetzt ist das Album Kind da. Das ist elektronische Musik mit Gesang. Und ich finde eigentlich jedes Album von Dylan fantastisch. Das ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen überhaupt. Und ich habe sie auch mal live gesehen, dass das auch eines der besten Konzerte war überhaupt, die ich je gesehen habe. Und was ich da noch hervorheben kann, ist, dass sie einen Song, den sie auf dem ersten Album hatte, einen meiner Lieblingssongs of all time, Contact Us, jetzt neu aufgelegt hat quasi und eine neue Version dazu rausgebracht hat. Leider findet man auf Spotify momentan nicht die erste Version, nur noch die zweite Version. Es hat wahrscheinlich Marketinggründe, dass Leute auch sofort auf die neue Version stoßen. Ich glaube fast schon, das ist eine Single geworden, das, die neue Version von Contact Us. Aber ja, die zweite Version gefällt mir genauso gut wie die erste. Ich kann wie bei Kindern nicht sagen, dass ich ein Lieblingsalbum hätte, denn man hat ja auch kein Lieblingskind optimalerweise. Und kann das sehr empfehlen. Das ist geht eher in Richtung melancholisch, aber ich finde trotzdem, dass die die elektronischen Passagen doch was Treibendes manchmal haben, manchmal auch sehr ruhige Passagen, die fast schon wie mit einem Handy aufgenommen wirken oder wahrscheinlich sogar mit einem Handy aufgenommen wurden. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Album. Ich kann euch das nur empfehlen und hört euch das gerne mal an. Vielleicht nicht, wenn ihr gerade wild tanzen wollt. Ja, sehr schönes Album.
Alles klar, danke. Ja, meine Empfehlung ist älter und alberner. Ich bin neulich mal wieder mit einem Freund über Fremdsprachen ins Reden gekommen und da fiel mir ein, dass ich schon lange nicht mehr nachgedacht habe über die alten Otto-Platten meiner Eltern, die ich als Kind gehört habe und dort insbesondere über die doch recht bekannten, glaube ich, irgendwie Englisch-Übersetzungsgeschichten, also Englisch for Runaways, Englisch für Fortgeschrittene, wer kennt das, kennt vielleicht so der ein oder andere.
Ja.
Und und ich habe mir das nochmal angehört und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und mir ist wirklich einfach nochmal aufgegangen, was das für eine wahnsinnige Art von Humor war damals, die es irgendwie heutzutage in der Form gar nicht mehr gibt und die irgendwie ganz besonders ist. Und gerade diese Übersetzungswitze finde ich total spannend, weil da eben, das ist nicht ein Witz, der irgendwie dann in 50 verschiedenen Iterationen durchgeführt wird, sondern da ist jede falsche Übersetzung sozusagen vom Englischen ins Deutsche, die da ja so als Englischlektion quasi verkauft wird, ist auf eine andere Art witzig. Und es lohnt sich wirklich, sich das anzuhören nochmal und darauf auch zu achten, dass es total frei assoziiert ist zwischen dieser Beziehung im Englischen, also was er im Englischen sagt und was er im Deutschen sagt. Manchmal liegt der Witz im Englischen, weil der englische Satz Quatsch ist. Manchmal liegt der Satz im Deutschen, weil der deutsche Satz Quatsch ist. Manchmal ist es die irgendwie Übertragung eines deutschen Idioms ins Englische, das dann aber wiederum falsch zurückübersetzt wird. Also das Beispiel, das ich dazu kurz bringen kann, wäre have you beans in the ears, ne? Also irgendwie haben sie Bohnen in den Ohren, was ja irgendwie ein deutsches Idiom ist, aber dann übersetzt es wieder zurück mit haben sie Bienen in den Ohren? Also irgendwie völlig absurd, albern, Otto Walkes eben geschrieben, ja auch unter anderem von Robert Gernhardt und Bernd Eiland und Knorr, oh, wie heißt er mit Vornamen? Habe ich jetzt gerade vergessen. Gerd, glaube ich, Gerd Knorr. Und obwohl irgendwie 40 Jahre alt, immer noch absolut hörenswert. Obwohl teilweise rassistisch, muss man leider sagen. Aber da bin ich jetzt mal bereit, mit dem Blick der Zeit irgendwie aus der Vergangenheit mal drüber hinwegzusehen. Ja, die beiden verschiedenen Tracks sind auf O Otto von 1975 und auf Otto der Außerfriesische von 1980. Das ist meine Empfehlung. Hört euch das ruhig nochmal an. Wir nehmen gerne auch nach wie vor eure Empfehlungen für diesen Teil der Sendung entgegen. Wenn ihr das nächste Mal an dieser Stelle zu hören sein wollt, dann nehmt einfach eine kurze Sprachnachricht auf eurem Handy zum Beispiel, und schickt sie uns per Mail an podcast@kulturindustrie.de. Ist ganz einfach, kann man auch auf dem Handy machen übrigens. Wir haben schon den Tipp bekommen, dass wir lieber eine WhatsApp-Rufnummer einrichten sollten. Da denken wir mal drüber nach. Es ist halt leider nicht ganz so einfach, wie es irgendwie klingt. Das war's aber erstmal für heute. Vielen Dank, Lukas, Michaela, vielen Dank, Sascha. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf Soundcloud unter Kulturindustrie und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr mich dort unter @alexmatzkeit, Lukas unter @kinomensch, Michaela unter @mihatori mit Y und Sascha unter @reeft, R-E-E-F-T. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs, sonstigen Internets, Aufenthaltsorte und geheimen Superheldenidentitäten natürlich auch. Und wir bitten immer noch darum, schenkt uns eine Sternebewertung bei iTunes, schenkt uns einen Tweet, einen Facebook-Post oder erzählt einfach anderen Leuten von unserem Podcast. Wir machen das alle hier zum Spaß, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir möglichst viele Leute erreichen. Und das geht nur mit deiner Hilfe. Du, genau, du, der du das jetzt hier hörst, du kannst uns helfen. Danke schon mal dafür. Und tschüss.
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 Tschüss.